Morgen!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 56. Es ist der 29. März, die ganze Welt ist im Bann der Corona-Krise und demzufolge pausiert gerade der Fußball und natürlich auch jeder andere Sport. Wann es weitergeht, ist aktuell noch völlig offen, aber wir bei NEL betrachten das einfach mal als Chance, uns auch ganz anderen Themen zu widmen. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße heute am anderen Ende der Leitung Nils Kowalczyk. Hallo Nils.
Hallo Gunnar, schönen guten Tag.
Ja, schön, dass du Zeit für uns hast und ich habe schon einige Hörer jetzt gerade hier rufen gehört. Moment mal, Nils Kowalczyk, war der nicht mal Nationaltorwart? Und sie haben natürlich recht, denn Nils trug 40 Mal das Nationaltrikot und ganz im Gegensatz zu unserem Motto spielte er auch viele Jahre Erste Liga. Auf wie viele Erstliga-Einsätze kommst du insgesamt, Nils?
Erstliga-Einsätze habe ich ehrlicherweise nie gezählt, weil das war sehr lange. Bundesliga habe ich gespielt von 1994 bis 2006, glaube ich. Ich gebe zu, da waren auch zusammen. Da waren aber auch zwei Ausflüge in die zweite Liga dabei, gebe ich zu. Aber trotzdem Bundesliga.
Ja. Ja, der eine oder andere wird es schon bemerkt haben, wir reden gerade nicht von Fußball, sondern vom Hockey. Also Feld- und Hallenhockey, nicht etwa Eishockey.
Genau. Ganz genau, ganz wichtig.
Ja, wenn wir im weiteren Gespräch möglicherweise recht vertraut klingen, liegt das daran, dass Nils und ich uns schon seit über 30 Jahren kennen, weil wir nämlich zusammen zur Schule gegangen sind. Aber vielleicht stellst du dich unseren Hörern selbst mal kurz vor.
Ja, ich kann es versuchen. Nils Kowalczyk, genau, hast du schon gesagt. 74er Baujahr, erschreckend. Insofern, aber du hast es eben eh schon gesagt, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren. Ja, da liegt es nahe, dass wir nicht mehr 24 sind. Genau, hab Hockey gespielt, sehr lange, sehr erfolgreich. Das heißt, in Limburg groß geworden. Limburg war damals auch eine Bundesliga-Macht im Hockey. Dementsprechend war ich dort auch als Kleiner angefangen und irgendwann bis zur ersten Mannschaft hochgekommen. Irgendwann auch den Sprung dort als Torwart in die Nationalmannschaft geschafft, wie du schon gesagt hast. 40 mal eingesetzt worden. Ist im Hockey übrigens ein bisschen anders. Da wurde am Anfang beim Torwart immer nur gezählt, wenn er auch wirklich eingewechselt wurde. Das heißt, wenn du als Nummer 2 auf der Bank saßt, war es kein Länderspiel, was du bekommen hast. Frechheit. Also ich war bei mehr Spielen dabei.
Ja, genau, aber das ist doch bei anderen Sportarten auch so. Also wenn jetzt beim Fußball nur auf der Bank sitzt, dann zählt das ja auch nicht als Einsatz, oder?
Ja, das hat sich beim Hockey mal geändert. Im Hockey gibt es das Interchanging. Da kannst du so wechseln, so oft du magst.
Ach so.
Und da war es bei den Feldspielern eine Zeit lang so, wenn du dabei warst, warst du automatisch auch mit dem Länderspiel dabei als Torwart, nur wenn du wirklich reinkamst.
Ah, okay.
Aber das ist unfair.
Verstehe.
Aber ich will hier natürlich nicht nachtreten oder irgend sowas, nur weil alle anderen viel besser behandelt werden als ich.
Natürlich, natürlich.
Und genau, 2000 bin ich dann gewechselt nach München. Der Liebe wegen, wie man so schön sagt.
Ach so, ich dachte, es gab eine Riesenablöse für den LHC.
Ja, genau, ich habe eine Frau bekommen. Also nein, das gibst du, die war vorher schon auch in Wiesbaden, als wir zusammen in Wiesbaden gewohnt haben. Aber sie ist Münchnerin und dann sind wir 2000 nach München gewechselt. Riesenablösesumme, nee, gab's nicht. Tatsächlich kann man vielleicht mal so ein bisschen Ausflug machen. Das ist heutzutage ein bisschen anders. Zu der Zeit, als ich Bundesliga und Nationalmannschaft war, habe ich natürlich Unsummen verdient. Nämlich zu meiner Hochzeit waren es im Monat knapp 200 Mark.
Also?
Da bist du halt wirklich einfach mal, da hast du mal richtig, richtig auf den Putz gehauen.
Also im Prinzip die Fahrtkosten oder so bekommen, ja.
Nicht mal das. Es war Sporthilfe, die ich bekommen habe damals. Mhm. Und die war dementsprechend auch relativ gering. Auch da hat sich ein bisschen was geändert. Aber es war reiner Amateursport. Ich habe mal gegengerechnet in einem Jahr, also in dem Jahr vor der Weltmeisterschaft, habe ich mal spaßeshalber geschaut, so dieses Vorbereitungsjahr, wie viele Tage ich unterwegs war. Und da war ich alleine mit der Nationalmannschaft 147 Tage weg von 365. Plus dann halt noch Vereinstraining, Bundesligaspiele am Wochenende und so weiter und so fort und irgendwie noch nebenher studiert. Aber klar, für 200 Mark, da hat es sich gelohnt.
Ja, also viel Idealismus ist dann auf jeden Fall dabei. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, das war damals so. Ist es denn mittlerweile anders? Gibt es da welche, die ja vielleicht noch nicht unbedingt davon leben können, aber zumindest so Halbprofis sind jetzt im Hockeysport?
Wenig. Also es gibt ein paar Vereine, die es jetzt geschafft haben, dass dort auch die Spieler zur aktiven Zeit in der Bundesliga ein bisschen was verdienen können. Das ist dann häufig so auf dem Level, dass du sagst, okay, du kannst dir das Studium finanzieren. Mhm. Also ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Du brauchst aber einen Job auf jeden Fall danach und musst auch nebenher gucken, wie kriege ich das auch unter einen Hut, dass ich da auch einen Job bekomme wirklich. Es sind aber nicht alle Vereine, die das schaffen. So in Hamburg gibt es einige, in Mannheim passiert es mal, dass es einen Verein gibt oder mal im Westen, kommt immer so ein bisschen auf die Struktur drauf an. Und das sinkt dann aber rapide, spätestens wenn du zweite Liga bist, kriegst du eigentlich nichts mehr. Und ja, als Nationalspieler gibt es manchmal noch die Möglichkeit, wenn du da in den Top bist, dass du, während hier die Hallensaison ist, die auslässt und in Indien 2 Monate in der Liga spielst, mhm, die dann genau zu der Zeit ist, da kann es dann wirklich mal passieren, dass dann ein Spieler für 2 Monate dort auch $20.000 bekommt.
Okay, dann das lohnt sich davon, ja.
Absolut, genau. Das sind halt wirklich im Vergleich Unsummen für Hockeyspieler. Mhm. Ja, also das kriegst du nicht. Das sind aber auch, also im Jahr sind das dann vielleicht 2, die das mal schaffen oder so. Mhm. Vielleicht mal 3. Weil klar, du musst natürlich auch dann schauen, kriegst du es selber mit deinem Beruf oder mit deinem Studium unter einen Hut, mit der Familie, machst du das, dass du darüber gehst. Und es gibt weltweit noch ein paar andere gute Hockeyspieler, sodass da auch nicht jeder unbedingt dann genommen wird.
Ja, du hast gerade schon kurz den Begriff Weltmeisterschaft fallen lassen. Was waren so deine Highlights? Hast du eine WM gespielt?
Ich war 1998 bei der WM in Utrecht, sind wir Dritter geworden. Mhm. Gespielt habe ich da leider nicht.
Das heißt, warst du zweiter Torwart. Mann damals.
Genau, da war ich zweiter Mann. Ich bin 96 in die Mannschaft reingekommen, 98 eben zweiter Mann da auch gewesen. Aber war trotzdem natürlich toll. War ein wahnsinniges Erlebnis. Und es gibt ja dann noch, genau, ich bin Europameister geworden, Hallen-Europameister, da als Nummer 1. Champions Trophy gewonnen. Champions Trophy kennt man außerhalb vom Hockey häufig nicht. Das ist eigentlich ein sehr renommiertes Turnier. Da spielen die weltbesten 6 Mannschaften gegeneinander. Und ist eigentlich so nach Olympiade oder besser gesagt Olympische Spiele und Weltmeisterschaften so, ja, eigentlich ein Top-Event, mhm, wo du sagst, wow, da bist du auf einem riesen Niveau und das haben wir gewonnen. Das war sehr cool. In Australien im Finale gegen Australien im Golden Goal. Das hatte was.
Cool.
Und, World Games habe ich gewonnen.
Was sind World Games?
World Games, da waren wir mit Hallenhockey. World Games heißen so ein bisschen, wie sagen sie manchmal, wir sind die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten.
Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Ja. Mhm.
Hockey ist natürlich olympisch, Feldhockey, ja, aber Hallenhockey nicht. Und deswegen waren wir da dabei als Hallenhockey. Und da sind wir tatsächlich mit dem All-Star-Team angereist, weil eigentlich die aktuelle Nationalmannschaft war mitten in der Vorbereitung für Feld und hatte keine Zeit und wollten sich auch nicht verletzen. Und da haben sie mal rumtelefoniert von den Recken, die jetzt vor kurzem aufgehört hatten, wer Lust und Zeit hätte. Und ja, dann sind wir da halt angetreten und haben mal kurz gewonnen.
Das war also dann im Prinzip schon so eigentlich nach deiner Nationalmannschaftskarriere.
Genau. Das war dann, ich glaube, ich bin 2000 raus, weil ich dann angefangen habe zu arbeiten. Ich musste mich dann entscheiden, mache ich weiter in der Nationalmannschaft oder verdiene ich mal Geld? Und die Entscheidung, ja, fällt dann irgendwann relativ leicht, weil wenn dann irgendwann die Eltern sagen, hey, ganz cool, wenn du selber Geld verdienst, dann machst du das eben auch. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann 2000 oder 2001 aufgehört in der Nationalmannschaft.
Gibt ja einige Länder, wo Hockey noch eine viel größere Nummer ist als hierzulande, obwohl die deutsche Nationalmannschaft ja häufig mit bei den besten Mannschaften der Welt ist. Du warst auch mal irgendwie mit in Pakistan, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm. Mhm. Ja, also das ist natürlich toll. Also es ist Hockey ist weltweit eigentlich eine Top-Sportart. Das meiste davon passiert aber in Asien. Und dementsprechend gerade Indien und Pakistan ist Hockey die Sportart Nummer 2 nach Cricket.
Das haben alles die Engländer mitgebracht wahrscheinlich.
Genau, das können die Engländer ganz gut. Also die Engländer sind super gut darin, Sportarten zu erfinden und dann schlechter zu sein als die anderen. Ja. Also das machen sie im Hockey, das haben sie dann gleich dann Land verloren gegen Indien und Pakistan. Das haben sie ja mit Rugby gemacht, wo sie jetzt gegen Südafrika und Australien Probleme haben. Fußball, ach, das ja. können die gut. Ja. Aber ist ja schön. Ich bin ja dankbar dafür. Und aber das ist natürlich schon cool. Also da habe ich tatsächlich ein Erlebnis, was man so sonst nicht kriegt, weil wenn man hier in Deutschland spielt und die Bude ist voll, ja, so ein Bundesligaspiel ist mal richtig voll gewesen zur Zeit, dann waren da locker 100 Leute.
100?
Ja.
Okay, also
auch mal
fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja. Ja, also mittlerweile gibt es teilweise auch manchmal mehr Zuschauer. Aber ja, also wir brauchen uns das ja nichts vormachen, das sind keine fünfstelligen Zahlen. Ne? Das ist dann, wenn's Hallenendrunde sind, dann mal 2.000-3.000 Leute da. Das ist dann schon ganz cool. Mhm. Aber in Pakistan habe ich ein Spiel vor 60.000 Leuten gemacht. Und das muss ich sagen, das war schon Gänsehaut.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja dann schon mal was ganz anderes. Ich meine, dann verstehst du wahrscheinlich auch nichts mehr auf dem Platz, wenn du dich mit deinen Mitspielern dann irgendwie unterhalten möchtest. Oder was heißt unterhalten, also Kommandos gibst oder sowas.
Ja, ist schwierig. Wobei ich da schon überrascht bin, wie viel man da drumherum doch ausblendet und wie fokussiert man ist und doch viel mitbekommt. Ja, aber ist vielleicht auch als Torwart noch so ein bisschen eine Ausnahmesituation. Du bist hinten drin, du hast natürlich dementsprechend, oder sag mal, es gibt wenig Leute, die dir Anweisungen geben wollen, außer dem Trainer ab und zu, auf den ich aber nicht immer gehört habe. das heißt, du gibst mehr Anweisungen und dann, klar, ist schon mal frustrierend, wenn die das nicht mitkriegen. Aber das geht erstaunlich gut noch.
Okay. Ja, wenn wir mal wenigstens so einen klitzekleinen Bezug zum SVW in Wiesbaden herstellen wollen, dann kennst du doch sicherlich Stefan Blöcher, der ist heutzutage Geschäftsführer von der Stadiongesellschaft hier.
Mhm. Absolut, absolut, den kenne ich. Natürlich kenne ich ihn. Der war sogar mal eine Feldsaison mein Trainer. Mhm. Da war ich 6, 7 Jahre alt oder sowas in dem Alter und er war erste Mannschaft und hat als junger erster Herrenspieler auch dann eben Nachwuchsmannschaften trainiert. Das weiß er sicherlich nicht mehr, dass ich dabei war, aber
war er damals in Limburg?
Ja, auch.
Weil er ist ja hier.
Er ist ja Wiesbadener.
Wiesbadener, genau. Vom WTHC.
Ganz genau. Seine Mama ist da ja auch Herz und Seele noch vom WTHC. Er hat in Limburg gespielt, Bundesliga, später dann noch bei Frankfurt 80. Und er war ja ein absoluter Ausnahmespieler zu seiner Zeit und dementsprechend natürlich auch ein Begriff. Aber wir kennen uns auch so, klar, Hockeywelt ist klein, insofern kennt man sich dann auch. Mhm.
Ja, wenn wir gerade noch mal ganz kurz beim Fußball bleiben, wenn ich mich recht erinnere, damals aus der Schulzeit, ich glaube danach haben wir nie wieder über Fußball gesprochen, damals warst du Fan des Hamburger SV, ist das noch so?
Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich sympathisiere nach wie vor mit dem Hamburger SV, das ist richtig.
Ja, das heißt, du verfolgst auch so ein bisschen die zweite Bundesliga?
Ja, aber wirklich am Rand, gebe ich zu. Also das ist, ich bin nach wie vor im Hockey sehr, sehr eingespannt, sodass drumherum immer wenig Zeit bleibt. Zwei Kinder, die beide auch Hockey spielen, selber noch aktiv im Hockey, Vorstand im Hockeyclub, Torwarttrainer im Hockeyclub. Das heißt, also unsere Familie, 4 Köpfe, sind gefühlt an 11 Tagen die Woche im Hockey-Club irgendwo, sodass drumherum echt mal wenig Zeit leider bleibt. Aber dann, wenn natürlich mal, ich sag mal, große Events kommen, gerade sowas wie Olympische Spiele, dann nutze ich das dafür wieder sehr exzessiv. Mhm.
Ja, wie macht ihr das jetzt momentan, wenn ihr alle so, ja, ich sag mal, sehr im Sport unterwegs seid, in der aktuellen Lage? Wie haltet ihr euch fit? Ihr seid ja sicherlich jetzt auch überwiegend zu Hause.
Ja, überwiegend sind in Bayern. Wir sind da ja Vorreiter und irgendwie sehr, sehr stringent. Ja? Also auch diese Zwei-Personen-Regel, dass man sich mit einem anderen treffen darf draußen, die gilt für Bayern ja nicht, nur mit Familie. Und insofern, ja, also ich gehe noch regelmäßig laufen. Da habe ich meine Runde, wo ich natürlich dann meine Ruhe habe, die Kinder auch. Die sind jetzt 10 und 13, aber auch die schickt man immer wieder mal raus, entweder im Garten sich auszutoben oder eben auch zu laufen und Stabis und so weiter zu machen, sodass wir da schon ein bisschen fit bleiben. Und auch wenn man mittlerweile viele draußen trifft, viel mehr als vorher, als man ich sage ja, es gibt ja jetzt diese Corona-Jogger und die normalen Jogger.
Ja, genau.
Und man erkennt es eigentlich daran, dass so ein bisschen wie bei den Motorradfahrern. Ja, die Motorradfahrer, die sich untereinander grüßen. Und so die echten Jogger, ja, wenn du so einem echten Jogger entgegenkommst, Man grüßt sich oftmals nur mit einem leicht angedeuteten Nicken, weil man genau weiß, der andere ist ja mindestens so fertig wie man selber auch. Also nicht hier groß mit Hallo, aber so ein leichtes Nicken. Das kennen die ganzen Corona-Jogger nicht. Deswegen erkennst du sofort, wer ist nur jetzt draußen und wer war schon immer.
Okay, ja. Ja, ich habe tatsächlich auch, also ich meine, wir sind hier regelmäßig so zu größeren Spaziergängen hier unterwegs. Heute mal in der Stadt, meistens aber irgendwie draußen im Taunus oder so. Aber man sieht jetzt natürlich viele Jogger und ich dachte auch, vielleicht fange ich es auch mal wieder an. Ich habe es nie so richtig lange durchgehalten, aber jetzt kenne ich natürlich immerhin schon so ein paar Insights, okay.
Ja, ich habe es früher auch nicht. Ich habe früher Laufen gehasst, gebe ich zu.
Ja,
das darf man ja gar nicht sagen als Leistungssportler, aber Laufen, ich fand das eine Katastrophe.
Ja gut, du standst ja nur im Tor, du musst ja nicht laufen, oder?
Ja, das sagen immer alle, genau. aber mittlerweile mache ich es wirklich sehr gerne. Also ich gebe auch zu, es gibt ja immer diese Läufer, die erzählen und du läufst und irgendwann kommst du zu diesem Punkt, da werden Endorphine ausgeschüttet und du fühlst dich einfach gut, ne? An dem Punkt kam ich nie, in meinem ganzen Leben, auch bis heute nicht. Aber ich gehe mittlerweile wahnsinnig gerne laufen, weil es wirklich mir einfach bringt, dann Kopfhörer in die Ohren, Playlist drauf, und in den Kopf freipusten und sich danach wirklich gut fühlen. Jetzt, wie gesagt, nicht im Endorphinrausch, aber doch danach merkt man, hat was getan und das tut wirklich, tut gut.
Ja, sehr schön. Aber unser eigentliches Thema soll heute ja weder Joggen noch Fußball noch deine Karriere sein, sondern wir wollen über ein Projekt reden, das du ins Leben gerufen hast. Das nennt sich Tinongo. Und jetzt erklär uns doch mal bitte, was bedeutet das und was verbirgt sich dahinter?
Jawohl, Tinongo. Tinongo ist ein Portal, wo es darum geht, dass ich Eltern helfen möchte, einen Sport für ihre Kinder zu finden, den sie auch langfristig und dauerhaft in den Familienalltag integrieren können und unterstützen können. Weil es klingt immer so einfach, Sportsuche. Ja, also welchen Sport sollen meine Kinder machen? Und ich dachte auch immer, das ist, ja, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, ne? Ich spiele Hockey, meine Frau spielt Hockey, das unsere Kinder Hockey als erstes kennenlernen, lag irgendwie nahe, weil wir sind eh im Club. Ja. Also haben sie nie dazu gezwungen, hätten sie keine Lust gehabt, hätten sie was anderes gemacht. Also zum Sport gezwungen hätten wir sie schon, aber jetzt nicht unbedingt zum Hockey. Deswegen habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber das kam dann tatsächlich durch meine Tochter, die hat auch letztlich den Namen kreiert, Tinongo. Ja, also Tinongo, hab's schon ab und zu mal irgendwo erzählt, Tinongo kommt daher, dass meine Tochter früher zum Flamingo Tinongo gesagt hat. Okay. Das fand ich damals total süß. Ja, ich fand es niedlich und habe gedacht, ey, eigentlich ist das viel schöner als Flamingo. Und hab's mir natürlich so behalten als Papa, ne, was er früher gesagt hat. Mhm. Und später dachte ich mir, das passt so super zu diesem Projekt, weil wenn man etwas, was eigentlich ganz schön ist, wie so ein Flamingo, ist ja eigentlich ein schöner Vogel. Wenn man den, indem man ein bisschen anders betrachtet, noch schöner macht, weil er plötzlich noch schöner heißt, das ist bei dieser Sportsuche genauso. Wenn man ein bisschen anders rangeht, wird ihm plötzlich viel besser und viel schöner. Und glücklicherweise kam dann noch raus, Tinongo ist auch eine Redewendung in Simbabwe und glücklicherweise deswegen, weil sie passt, die Redewendung. Und nämlich so viel heißt wie, es ist machbar. Und das passt dazu, finde ich.
Sehr schön.
Genau. Aber die Frage ist vielleicht, kam ich überhaupt auf die Idee? Warum braucht man sowas?
Genau.
Ne? Das ist ja dieses, warum brauche ich die Hilfe, wenn jemand einen Sport fürs Kind sucht. Es kam auch daher, dass die Lena, also meine Tochter, irgendwann gesagt hat, da war es noch in der Grundschule, vierte Klasse, ich würde ganz gern mal, dass hier in der vierten Klasse Hockey vorgestellt wird. Also, naja gut, dann mach das aus mit deinem Lehrer, Rektor und so weiter und koordiniere das mit den Trainern. Kannst du gerne machen. Für Vereine ist das immer super. Das ist immer so ein bisschen, vielleicht fällt ja einer dann noch da ab, wirklich, und kommt zum Hockey. Hatte ich jetzt hier nicht die große Hoffnung, weil wir wohnen ein bisschen außerhalb von München und das ist einfach ein bisschen aufwendig. Ja, das ist, liegt jetzt nicht direkt vor der Tür.
Kein Club direkt vor Ort.
Genau. Also, wir sind in einem der nächsten Clubs. Es ist nicht weit. Wir fahren 20 Minuten. Also, das ist machbar, wirklich. Aber es ist halt nicht das, was vor Ort liegt, was jeder sofort sieht und deswegen, naja, haben wir gesagt, nehmen wir schauen. Aber sie wollte das machen, hat das auch ausgemacht. Dann war einen Tag, kamen dann zwei Trainer von unserem Club in die Grundschule und haben einen Tag lang den vierten Klassen Hockey vorgestellt. So, nichts Besonderes. Und jetzt war ich dann zwei oder drei Tage später bei uns im Ort im Supermarkt und da kam eine Mutter auf mich zu und sagte nur, hey, hast du das mit dem Hockey verbrochen? Und ich dachte schon, okay, also wahrscheinlich, weil ich glaube, hier spielt kein anderer Hockey, egal worum es geht, wahrscheinlich war ich's, was ist denn los? sie, ja, das ist meine Tochter, die war jetzt auch dabei bei diesem Hockeyprojekt in der Schule und die will jetzt unbedingt Hockey spielen. Also, ja, ist doch super, ist doch toll. Also, bis jetzt, ich verstehe die Frage gerade noch nicht. Mhm. Ja, aber Hockey ist doch total gefährlich, oder? Er sagt, ja, nee, eigentlich gar nicht mal so sehr. Ja, also das passiert recht wenig. Die Regeln im Hockey sind alle darauf ausgelegt, oder zumindest 90% der Regeln haben den Sinn, den Gegner nicht zu gefährden. Und der meiste Kontakt, den es im Hockey gibt, ja, also jetzt gerade wenn ich es mal mit Fußball vergleiche, da ist ja der häufige Kontakt, was ja manchmal echt übel sein kann, wenn man so reingrätscht oder eben einen Stollen drauf hält, ne? Da hast du eben Stollen auf Sprunggelenk. Ja. Ne, irgendwie. Das ist im Hockey alles Schläger auf Schläger. Das knallt. Mhm. Aber es passiert nichts. Ja, weil Schläger auf Schläger tut nicht weh. Das nervt, aber es passiert nichts. Und deswegen ist eigentlich relativ wenig, was da passiert. Klar gibt es Sportverletzungen, dass da mal mit Pech einer auch mal ein Bänderriss hat, wie auch in anderen Sportarten, weil er irgendwie Pech hatte beim Fallen. Es gibt's mal, dass einer auch mal eine Platzwunde hat, weil er einen Ball abbekommt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Die Leute sehen sowas bei Olympischen Spielen. Da spielt man das auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Und dann passieren solche Unfälle auch eher mal. Und das brennt sich aber natürlich ein. Und dann ist es so, man gefühlt, man kennt Hockey. So. Zweite Frage war, aber ist Hockey nicht total teuer? Ja, auch das geht. Es gibt bestimmt günstigere Sportarten, es gibt aber viel teurere. Also, es geht eigentlich. Ja, aber wo gibt es überhaupt einen Hockeyverein? Also, sie hat 1000 Fragen gehabt, die ich alle beantworten konnte. Und habe ich noch nichts bei gedacht. Ne? Das sind so klassische Fragen, die das Hockeyspieler häufig kriegst. Aber dann habe ich zu Hause ein bisschen drüber nachgedacht und dann fiel mir ehrlicherweise auf, dass ich selbst diese Fragen ja auch nur zum Hockey beantworten kann und nicht mal für Fußball, obwohl wir 80 Millionen Nationaltrainer in Deutschland haben. Ja, ich habe keine Ahnung.
Die sind momentan übrigens alle gerade Virologen.
Ja, das stimmt. Genau.
Wir haben gerade Urlaub. Okay, weiter. Genau.
Also ich habe selber auch keine Ahnung, was kostet denn so der Mitgliedsbeitrag im Fußballverein? Ja, und wie oft brauchen die neue Sachen und wie oft trainieren die und weiß ich auch nicht. Und habe da mal so ein bisschen rumgesucht im Internet und dachte, mal gucken, da gibt's so bestimmt Übersichten. Und ich muss sagen, nein, gibt's nicht. Mhm. Da gab es nichts, wo man wirklich mal Sportarten miteinander vergleichbar dargestellt bekommt. Ja, es gibt so ein paar Zeitschriften, Portale, die dann sagen, hey, das sind die 10 besten Sportarten für Kinder. Wo ich jetzt mittlerweile schon denke, 10, wow. Ja, also auf 10 Longe stellen wir mittlerweile 79 Sportarten vor. Okay. 10 Sportarten, na super. Und was ist bei den 10? Ist natürlich immer Fußball dabei, weil Fußball ist natürlich Sportart Nummer 1 in Deutschland, klar. Und dann sind es häufig noch so, ich sag mal, die so ein bisschen gerade aktuell sind, ja, je nachdem mal Tennis wieder, damals Boris Becker und Steffi Graf, später dann nochmal mit den größeren Stars, wo sagt, hey, in Deutschland ein bisschen prominent plötzlich. Zwischendurch war es mal Eishockey, weil so Olympische Spiele so groß waren. Und das ist immer so ein kleinen Pool. Und dann noch so gefühlt 2, 3 Steckenpferde von dem Redakteur, der das gerade vorstellt. Mhm. Und alles auch total subjektiv. Und da gibt es so ein paar andere Krankenkassen, zum Beispiel, also Mensch, Krankenkassen, die müssen noch was haben. Es gibt Krankenkassen, die stellen Sportarten vor. Ein paar stellen nicht vor, ein paar stellen welche vor, ein paar stellen auch mehr vor. Aber selbst da habe ich gemerkt, das ist A, nicht sehr umfassend und B, total subjektiv. Ja, also wenn ich sehe, die beiden größten oder zwei der größten Krankenkassen, das war glaube ich die AOK und die DRK waren das, glaube ich. Die haben mehrere vorgestellt und da sagen sie alleine schon bei der Frage, ab wie vielen Jahren kann ich mit Karate anfangen, sagt die eine Krankenkasse ab 5, die andere sagt ab 7. So, 2 Jahre Unterschied. Ab wann denn jetzt? Also das macht doch gar keinen Sinn. Und da habe ich gesagt, das gibt's nicht, das muss man ändern. Und hatte dann, das war tatsächlich eine Mittwoch, diese Idee, ne? Ich saß mittwochsabends auf der Couch. Und habe gesagt, das gibt's nicht. Und habe einen Fragebogen an einem Mittwoch angefangen zu entwickeln, bis Freitag. Und gesagt, das sind klassische Elternfragen. Das muss man mal nebeneinander legen können und da muss man Sportarten vergleichen können. Und habe mir dann aber gesagt, ich kann die ja nicht selber beantworten, weil da bin ich ja genau wieder bei diesen subjektiven Sachen. Und habe gesagt, okay, ich schreibe die Verbände an. Ja, also die Verbände sollen mir offiziell diese Fragen beantworten. Total naiv, ne? Jetzt auf der Couch sagst, hey.
Eigentlich recht naheliegend.
Ja, aber auch so ein bisschen naiv zu sagen, ey, super, ey, ich bin's, der Nils, ich habe eine Idee. Hallo, lieber DFB, könntest du mal kurz den Fragebogen ausfüllen? Aber gut, manchmal ist es ja ganz gut, naiv zu sein. Mhm. Und ich habe mir dann beim Olympischen Sportbund mal rausgesucht, alle Sportarten, die dort angebunden sind. Das sind ja olympische und nicht olympische Sportarten mit angebunden. Habe ich mir alle rausgesucht. Und habe dann am Samstagabend angefangen, miese Copy-Paste-E-Mail-Arbeit zu machen. Ne? Diesen Fragebogen gehabt und dann eine E-Mail formuliert und dann immer alphabetisch die Sportarten durchgegangen, die Verbandsseite angesurft, die Kontaktdaten runtergezogen, E-Mail geschrieben, verschickt und den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und am Sonntag den zweiten Part. Und als ich am Sonntag die zweiten Fragebögen verschicke, kamen die ersten Beantworteten von Samstag schon zurück.
Na also.
Und ich so, oh, wow. Und fast alle unisono, super. Super Idee, genau das brauchen wir, das fehlt. Und natürlich, gerade so, ich sag mal, diese Exoten waren relativ schnell dabei, viele.
Klar.
Ja. Ich meine, was hatten, ich sag jetzt mal, ein Floorball zu verlieren.
Floorball, ja, die sagen natürlich,
okay. Ja, genau. Ja, Uni-Hockey wird das auch gerne genannt.
Das also, habe ich sogar aber schon was gehört, haben, ja. Aber gut, das ja, können wir ja, natürlich alles genau. Auf Tinongo nachlesen. Erzähl mal weiter.
Das kann man alles nachlesen, genau. Also was haben die zu verlieren? Klar, sind die schnell dabei oder dass der Hockeybund dabei ist. Wenn ich da sage, hey, ich bin's, dann sagen die, ah ja, ist klar, für dich machen wir das, weil die kennen mich natürlich noch. Aber es waren super schnell, waren auch große dabei. Tennis, Basketball, Schwimmen, Leichtathletik, waren alle mit dabei. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ein Thema, zumindest verbandseitig auf jeden Fall ein Thema, das ist interessant. Mhm. Und das habe ich dann dementsprechend weiter vorangetrieben. Ich hatte, glaube ich, nach 2 Wochen, glaube ich, 25 Sportarten online. Und jetzt, wie gesagt, nach 3 Jahren sind es 79. Ich warte drauf, was die Sportart 80 wird. Bin ich gespannt. Okay.
Stehen denn noch gerade aktuell irgendwelche Anfragen aus?
Es stehen immer wieder Anfragen aus. Ich schreibe immer wieder fleißig welche an, auch welche mehrfach. Ich schreibe auch verschiedene schon seit 3 Jahren an, habe schon mit denen telefoniert. Es gibt ein paar, die sind etwas resistenter. Ja, es gab auch einen Verband, der wirklich gesagt hat, das ist viel zu viel Arbeit, das können wir gar nicht leisten. Wir sagten, ja, also wenn es jetzt mal, sagen wir mal, der Deutsche Curling-Verband schafft oder Floorball, das sind jetzt nicht die Größten, wenn die es hinkriegen, könnt ihr das vielleicht auch. Also man merkt ja schon, es kommt ein bisschen darauf an, an wem man da gerät.
Yeah. Ja.
Aber sind wahnsinnig viele einfach sofort mit dabei. Es gibt auch einen Verband, wo die Präsidentin mir gesagt hat, nein, das macht für sie gar keinen Sinn, weil sie so gar keine Leute generieren würden. Ja, weil ihr Sport fängt erst so ab 14 Jahren an. Und das geht dann nicht mehr über sowas, sondern die kommen alle über ja, quasi Mundpropaganda. Und ich sage, naja, selbst wenn die nur einen gewinnen würden, was hätten sie denn verloren, außer dass sie mal 10 Minuten sich mit diesem Fragebogen befassen. Und das Spannende ist, dass sich bei uns in der Datenbank dagegen schon Sportvereine aus genau diesem Verband eingetragen haben, weil sie sagen, hey, super Idee, wir wären gerne dabei. Also es ist manchmal schon ein bisschen schwierig.
Okay.
Aber das ist eine Sache, die von der Seite lief es erstmal ganz gut. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, ist es bisher kein Cent im Marketing oder irgendwas geflossen hier. Das ist alles aktuell noch privat finanziert von mir. Und es sind jeden Monat sind über 6.000 Eltern auf der Seite.
Okay.
Über 6.000 Eltern informieren sich über Sportarten. Bei mir klingelt fast jede Woche das Handy, weil irgendjemand auf der Webseite ist und noch Zusatzfragen hat. Und da frage ich mich schon, also wie groß muss der Leidensdruck eigentlich sein, damit ich auf so einer Webseite dann noch ins Impressum gehe, gucke, wer macht das und noch Fragen stelle. Also
das sind es dann auch tatsächlich Fragen, die dann noch nicht beantwortet sind oder haben die Leute nur nicht richtig gelesen?
Das sind dann teilweise Fragen, sozusagen, ey, ich finde den Sport jetzt super, ich finde aber bei mir keine Vereine. Hm. Wo finde ich die Vereine? Und das ist ja so ein Ding, das baue ich gerade auf, da bauen wir gerade auf. Ich habe noch 3 Leute, die mir mittlerweile hier auch ehrenamtlich dabei helfen. Und das ist Sache, die bauen wir auf, ne? So eine Vereinsdatenbank, weil das ist auch so ein Problem. Es gibt's nicht und das macht mich krank, weil
ja, die Struktur ist. Ne?
Ja, es ist schlimm. Also es ist wirklich schlimm, weil ich hatte von Anfang an schon gesagt, aber eine Frage war immer, wie ist die Verbreitung? Also wie viele Vereine gibt's, wie viele Mitglieder gibt es? Und eine Frage war immer, gibt's eine Vereinsübersicht? Nicht alle haben das. Das finde ich schon mal ganz erschreckend. Und dann gibt es die ganz unterschiedlich. Manche haben da quasi eine Excel-Tabelle irgendwo im Web. Manche haben es richtig cool, dass du Umkreissuche machen kannst. Manche haben ein PDF zum Runterladen. Manche haben gar nichts. Und da habe ich schon gesagt, das ist eigentlich echt bescheuert. Ja? Und habe dann schon gesagt, okay, das müssen wir irgendwie mal ändern. Da braucht man eine Vereinsdatenbank dahinter. Es gibt manchmal Vereinsdatenbanken, wenn ich dann so mit den Landessportbünden spreche, das macht mich dann auch manchmal kirre. Die haben tatsächlich die Daten. Die Struktur ist in Deutschland so, als Sportverein musst du Mitglied im Landessportbund sein. Mhm. Ja. Und was musst du denen melden? Du meldest denen deine ganzen Vereinsdaten, also wie der heißt, Adresse und so weiter und so fort, plus die Sportarten, die du hast. Das heißt, jeder Landessportbund hat eigentlich alles, was man braucht. Jetzt gibt's aber ganz viele, die nicht zur Verfügung stellen. Mhm. Jetzt gibt's andere, die sagen, ja, also ganz ehrlich, wir brauchen bei euch keine Vereinsdatenbank. Wir haben sie doch, die können doch bei uns suchen. Wo ich sage, ja, theoretisch schon. Nur das ist ja nicht, wie die Leute vorgehen. Wenn ich ja noch nicht mal weiß, welchen Sport ich denn betreibe, keine Sau, Entschuldigung, kein Mensch denkt daran, dass man auf den Landessportbund gucken könnte.
Ja, Landessportbund wäre mir jetzt auch nicht so als erstes eingefallen tatsächlich.
Genau. Ja, also wie suchen die Leute denn, wenn dann auf Google? Oder wenn sie sagen, bei mir kommen die Leute auf die Seite teilweise über was ich, ist Basketball was für mein Kind? So, jetzt sind sie auf der Seite. Jetzt wollen die doch am liebsten hier natürlich auch gucken, wo gibt's denn Vereine? Und nicht erst dann zu gucken, wo kann ich denn jetzt nach Vereinen suchen? Mhm. Das wollen wir gerade ein bisschen aufbrechen, weil das Problem ist natürlich, ich nehme jetzt mal unser Beispiel, Rot-Weiß München. Wenn man jetzt beim Deutschen Hockeybund nachschaut, nach Hockeyvereinen findet man Rot-Weiß München. Das ist richtig. Schwierigkeit ist nur, wir bieten auch Lacrosse. Das finde ich aber nicht in der Datenbank vom Deutschen Hockeybund. Ja, das finde ich in der Datenbank vom Lacrosse. Mhm. Das heißt, es ist schon mal nicht mehr sportartenübergreifend. Oder wenn so ein Landessportbund einer von denen ist, die tatsächlich eine Datenbank zur Verfügung stellen, dann stellen die für ihr Bundesland zur Verfügung. Das kennst du es, ne? Limburg kennst du ja auch noch.
Ja.
Wir kennen es ja daher, dass wir in Limburg zur Schule gegangen sind, auch zusammen.
Ja, ja.
Limburg ist eine Stadt, die grenzt an Diez. Das heißt, da grenzt, da geht die Landesgrenze durch. Ja, Rheinland-Pfalz und Hessen. Mhm. Bedeutet jetzt in dem Falle, und das ist mal rein fiktiv, weil ich glaube, dass der Hessische Sportbund auch zum Beispiel keine Suche anbietet, aber die würden die für Hessen darstellen. Das heißt, wenn ich in Limburg wohne und sage, wo gibt's denn hier einen Fußballverein, da werden mir die ganzen aus Diez nicht angezeigt, obwohl die vielleicht viel näher sind als andere aus Hessen.
Na klar. Mhm.
Und das versuchen wir aufzubrechen. Ist ein bisschen schwierig. Es gibt in Deutschland etwa 88.000 Sportvereine. Das heißt, die alle händisch reinzuschreiben, schwierig. Aber man kann sich bei uns auf der Seite eintragen und das ist ganz cool. Also das kann man vielleicht mal hier als kleinen Aufruf nebenher. Geht gerne bei uns auf die Seite tinongo.de und da gibt's links den Bereich Vereine. Da kommt man auf die Vereinssuche und da kann man sich auch in die Vereine eintragen.
Ja, und das werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes. Ihr braucht das jetzt nicht mitnotieren.
Perfekt.
Genau, aber
das ja. Ist super. Es ist nämlich alles, das ist nämlich auch das Schöne, DSGVO-konform. Wir fragen nämlich keine Personensachen ab. Man muss nur eintragen, wie heißt der Verein, wo ist die Adresse von der Sportstätte, welche Sportarten werden angeboten und wenn man mal hat, noch die Homepage. Und das war's. Und damit sind keine personenbezogenen Daten drin. Das heißt, jeder darf die Sachen eintragen, weil es öffentlich zugängliche Daten sind. Und das würde natürlich wahnsinnig helfen, wenn wir da vorankommen, weil alleine die Vereinssuchen, die wir jetzt schon integriert haben, verlinkt haben, die werden im Monat zwischen 500 bis 700 Mal angeklickt. Mhm. Und ich glaube, da hält auch keine Datenbank vom Sportbund mit. Ich glaube nicht, dass sie so viele Zugriffe haben.
Kommen wir nochmal gerade von der Vereinssuche nochmal zurück zu der Vorstellung der Sportarten, also ich sag mal so der Ursprungsidee. Du sagst, du hast dann einen Fragebogen entwickelt. Was fragst du da so ab? Oder was wird dann vorgestellt auf der Seite?
Genau, also als wenn man auf die Seite kommt, kriegt man erstmal einen Kasten, wo man die groben Rahmenbedingungen erstmal sieht. Ne? Also wichtig ist natürlich dazu sagen, ab wie vielen Jahren kann ich anfangen damit? Das ist so die wichtigste Frage, weil wenn mein Kind 5 Jahre alt ist, brauche ich es halt dann dementsprechend vielleicht nicht zum Orientierungstauchen bringen, weil man einen Tauchschein braucht.
Ja. Also es ist extrem. Immer, das vielleicht nochmal zum Verdeutlichen, Ausgangspunkt der Idee ist, welche Sportart ist jetzt für mein Kind geeignet oder was könnte das vielleicht mal ausprobieren wollen?
Genau. Mhm. Wobei, da kann man gleich nochmal drauf kommen, weil ich glaube, das ist der klassische Ansatz, aber oft nicht der sinnvolle. Aber da kommen wir gleich vielleicht
mal hin.
Genau, also aber wichtig ist natürlich, grundsätzlich kann das Kind den Sport ausüben. Ne? Also dementsprechend geht es darum, einmal wird die Sportart kurz vorgestellt. Mhm. Macht der Sinn? Bei Fußball brauche ich es nicht theoretisch, aber wird nicht kurz vorgestellt. Aber wenn es zum Beispiel, ich sage nochmal, Floorball ist, dann wird erzählt, was ist denn eigentlich die Sportart, was ist das Ziel? Und dann ist so ein bisschen, warum soll man da hingehen? Also was das Ziel ist, so ein bisschen ganz grob vereinfacht zu sagen, man soll nicht die ganzen Regeln dort aufzählen, aber ganz grob vereinfacht zu sagen, okay, worum geht's beim Hockey? Worum geht's beim Ringen? Was ist so grundsätzlich das, dass man das mal weiß, in welche Richtung. Ja, und dann so ein bisschen, warum soll man das machen? Das ist so ein bisschen, sag mal, die Eigenwerbung, wo man sagen kann, hey, Hockey ist total cool, weil es genau das und das und das fördert. Mhm. So, das ist so ein bisschen. Und dann geht's aber los mit dem allgemeinen Part, wo es darum geht, ab welchem Alter macht es Sinn, damit anzufangen? Wie ist die Verteilung jungen Mädchen und betreiben die den Sport zusammen oder getrennt? Geht weiter in den Bereich Zeitaufwand, also wie oft wird pro Woche trainiert und wie lange wird trainiert, wie viele Wettkämpfe gibt es eigentlich, ab wie vielen Jahren gibt es Wettkämpfe, wie weit muss ich dafür fahren, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, im Fußball brauche ich vielleicht nicht weit fahren, während ich halt bei anderen, wo es halt in Deutschland vielleicht nur 100 Vereine gibt, natürlich weitere Wege habe. Auch diese Frage, wird das ganze Jahr der Sport betrieben oder gibt es da irgendwie Pausen? Ja, und wie weit muss man sich einbringen als Eltern? Und dann geht's zu den Kosten. Das heißt, Kosten einmal, wie die Mitgliedsbeiträge etwa sind. Immer nur ein Richtwert, weil das natürlich wahnsinnig variieren kann.
Ja.
Welche Ausrüstung muss man selbst besorgen? Was kostet die? Und wie oft brauche ich da neue? Ja, jetzt, klar, wenn ich Schuhe brauche, kann ich selber einschätzen, wie oft ich da neue brauche, wenn die Kinderfüße wachsen. Aber wenn es plötzlich heißt, ich brauche einen Helm.
Faustregel, okay. Ständig.
Ja, genau. Ja, dann geht's weiter Verbreitung, das heißt, wie viele Vereine gibt's da weltweit? Gibt's auch dann vielleicht eine Vereinsübersicht? Und dann geht's noch so in den Bereich Karriere, das ist aber eigentlich, sollte das nie der Grund für eine Sportart sein, aber so ein bisschen einfach, um es abzuschließen, zu sagen, Karriere nach dem Motto, gibt's eine Nationalmannschaft? Und ja, wie gut ist die denn? Ist es olympisch und kann man vielleicht Profi werden? Mhm. Ja, wobei eigentlich, ich glaube, kein Kind wirklich anfängt, ein Profi zu werden, also ernsthafterweise. Gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, aber gut. Und das Letzte ist so die Gesundheit. Das heißt, wie hoch ist das Verletzungsrisiko und welche Verletzungen sind eigentlich typisch und gibt es irgendwelche Spätfolgen? Und dabei immer natürlich, das ist ganz wichtig, auch in die Richtung gedacht, als Breitensport. Weil das muss man einmal vielleicht festlegen, Leistungssport ist immer nicht mehr rein gesund. Ja, also wenn man wirklich Leistungssport betreibt irgendwann, und zwar egal, ob als Profi oder nicht, du gehst in Grenzbereiche rein, du gehst über Grenzbereiche rüber, du hast Verschleißerscheinungen. Das muss man später sich dann entscheiden, ob er das will oder nicht. Hier geht es erstmal nur um den Breitensport.
Ja, okay. So, und das hast du jetzt für mittlerweile, was sagtest du, 79 Sportarten schon gesammelt?
Genau.
Wie viel sind denn da so insgesamt eigentlich, wie viele Sportarten gibt es denn so in Deutschland, die vereinsmäßig betrieben werden? Hast du da eine grobe Zahl? Also offensichtlich ja noch mehr.
Zu viele. Ja, weil zu viele kann es ja nie geben. Ne? Es sind tatsächlich noch einige. Das ist so ein bisschen, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich ein bisschen überlegen muss, weil bisher ist ja die Vorgabe, dass ich gesagt habe, Sportarten kommen nur dann online, wenn der Bundesverband mir die Fragen beantwortet. Mhm. Das ist manchmal bei so neuen Trendsportarten ein bisschen schwierig, wenn es vielleicht die noch nicht wirklich in einem Verband organisiert sind. Ja, okay. Das ist so, muss ein bisschen schauen.
Das heißt, es gibt auch nach wie vor neue Sportarten, die so aufpoppen?
Immer wieder. Ja, sei es Sachen wie Quidditch. Es wird Quidditch gespielt mittlerweile. Kann man jetzt drüber lachen, aber es wird Quidditch gespielt. War eigentlich ganz cool. Natürlich fliegen die nicht auf Besen. das ist jetzt nicht irgendwo im Verband wirklich bisher.
Ja.
Aufgebaut, ja. Das sind so Sachen, kommen wir an ein paar Grenzen. Aber
kann man das dann schon als Sportart definieren, dann sowas?
Weil Leute, ja, also wenn man es immer hört, denkt man auch so, nee, das sind ein paar Bekloppte, ne? Wenn man es nur so hört erstmal, wenn man es mal sieht, sagst du, nee, das ist tatsächlich ein Sport.
Okay.
Ja? Also ich meine, was ist denn eigentlich ein Sport? Und das ist ja auch so eine Sache, Thema E-Sport. Ja, also ich habe mich aktuell dagegen entschieden, E-Sport aufzunehmen. Jetzt gehen wahrscheinlich gerade die Hörerzahlen runter,
raus. Also meine Meinung ist hier im Podcast bekannt.
Oh, okay, gut.
Ich bin jetzt ich sehe es jetzt auch nicht zwingend als Sport im klassischen Sinne. Aber gut.
Erzähl mal. Genau, mal. Aber ich habe da natürlich, ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. Das gebe ich auch ganz offen zu. Also E-Sport habe ich nicht aufgenommen, weil ich der Meinung bin, hier geht's für mich erstmal um einen Sport oder Sportarten, wo ich mich in irgendeiner Art und Weise wirklich körperlich betätige. Mhm. Ich weiß, auch bei E-Sport gibt's die andere Meinung dazu, dass es auch körperlich ist und so weiter und so fort. Möchte jetzt aber nicht groß drüber diskutieren. Aber alleine natürlich, dass ich auf der anderen Seite aber Sportarten wie Billard, Dart oder Schach aufgenommen und zugelassen habe, gibt mich natürlich in eine gewisse Diskussionspotenzial, gebe ich zu. Und ich habe es hier, ich kann mich natürlich zurücklehnen und kann sagen, naja, mei, der Deutsche Olympische Sportbund hat halt Billard, Dart und Schach zu Sport definiert. Also lehne ich mich zurück. kann ich nicht ganz machen, weil wenn die irgendwann sagen, E-Sport ist Sport und ich beug mich dem nicht, dann bin ich wieder nicht stringent. Mhm. Ja, aber also ich gebe zu, es ist da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen was Persönliches, weil ich tatsächlich mir selber sogar noch leichter tue, die genannten Sportarten als Sport zu akzeptieren, obwohl es wahrscheinlich nicht ganz fair ist. Aber gut, dann sind es vielleicht diese drei Ausnahmen, die ich da drin habe. Und dann kann ich mich immer noch auf den Sportbund zurückziehen und sagen, machen die ja genauso.
Ja. Ja, da sind ja auch ein paar ja, Exoten dabei, kann man sagen. Mhm. Also ich meine, manche sind vielleicht sogar noch so aus dem Fernsehen bekannt, wenn ich jetzt so hier an Bob und Rennrodel denke. Aber davon gibt's gerade mal ganzen neuen Vereine in Deutschland, habe ich bei dir erfahren.
Ja.
Das ist ja dann schon eher jetzt nicht unbedingt was, was so das Massenpublikum anspricht.
Das ist richtig, genau. Also das ist definitiv so. Es ist aber auch ganz, ganz spannend, weil es die aber auch in Ecken gibt, wo man vielleicht dann doch nicht damit gerechnet hat.
Okay.
Ja. Es gibt zum Beispiel einen hessischen Bob- und Schlittensportverband.
Aha.
Jetzt sind die Hessen bestimmt nicht die, die als erst gesagt haben, ey, lass mal gucken, ob mein Kind Bob fahren kann. Ja. Aber es gibt auch da die Möglichkeiten. Und das finde ich wieder ganz spannend. Ja. Das, und deswegen finde ich auch diese Vereinssuche so spannend. Ja, also kann ich sogar bald bleiben. Übrigens hier hat vor kurzem ein Wiesbadener bei der WM ist auf Rang 5 gefahren.
Ja? Im Bob.
Also insofern der, ja genau, ah. Malte Schwenzfeier von der TuS Eintracht Wiesbaden. So. Also dementsprechend, man kann in Wiesbaden Bob fahren lernen.
Siehst du mal. Hm. Wird das dann ja, hier genau. Auch tatsächlich irgendwo in der Gegend betrieben oder wie kommt das? Also ich meine, wenn ich mir, ich erinnere mich an damals die Skirennläuferin Katja Seitzinger, die war ja glaube ich auch irgendwo aus, war die aus Hessen oder irgendwo so?
Auch ziemlich aus der Ecke, ja.
Oder zumindest nah dran, jedenfalls nicht aus, klassisch aus dem Alpenvorland, wie ja die meisten Profi-Skifahrer herkommen. Und die ist dann aber halt ja schon als Jugendliche dann im Prinzip, weiß nicht, Vater hat sie gefördert oder sonst irgendwas und war halt auch eigentlich auch ständig dann irgendwie die ganze Wintersaison dann in den Alpen dann unterwegs zum Trainieren und so. Also das war eher Zufall, dass die dann tatsächlich jetzt aus Hessen kam, aber die hat hier eigentlich ja nicht Skifahren dann natürlich trainiert.
Ja, genau, also da, bei denen weiß ich jetzt auch nicht nur, wie die das machen. Ich glaube, dass man beim Bob einige Sachen tatsächlich auch in gewissen Trockenübungen ja machen kann, auch gerade viele Grundlagen. Aber die werden wahrscheinlich auch viel unterwegs sein, ne? Aber es gibt in Hessen gibt es einige Vereine, die das wirklich anbieten.
Siehst du mal.
Ja. Also insofern finde ich das dann schon spannend.
Toll fand ich auch hier so beim drüber scrollen habe ich entdeckt Chukball oder Chukball. Mhm. Was genau, ist das? Das habe ich noch nie gehört.
Hatte ich vorher auch nicht. Das finde ich auch übrigens ganz toll. Ich lerne hier Sportarten kennen, ja, wo ich auch immer sage, ey, wie cool ist das denn? Habe ich nie gekannt. Mhm. Chukball ist auch relativ jung. Dies ist irgendwo in den 70er Jahren überhaupt in der Schweiz erfunden worden. Und da war die Idee tatsächlich dahinter zu sagen, hey, wir entwickeln jetzt einen Sport, der eigentlich der ideale Sport sein soll. Das haben viele schon mal irgendwann entwickelt. Das ist auch übrigens dieses, der moderne Fünfkampf kommt auch daher, dass man den idealen Sport da damals haben wollte. Und hier war die Idee zu sagen, ein möglichst geringes Verletzungsrisiko zu haben und eine große Gemeinschaft. Das soll Chukball sein.
Okay.
Und das ist halt tatsächlich ein Sport, der komplett ohne Körperkontakt ausgeübt wird. Deswegen sind da auch gemischte Teams möglich. Ja, Männer mit Frauen zusammen, was natürlich manchmal auch selbst mit Kindern zusammen. Was natürlich manchmal einfach durch, ich sag mal, körperliche Unterschiede schwierig sein kann, was dabei funktioniert. Mhm. Ja, und da ist das Ziel, dass sie den Ball immer auf ein kleines gespanntes Netz, ja, das ist quasi so quadratisch, irgendwie, was ich, Meter mal Meter ungefähr groß, da werfen die das drauf und die Mannschaft, die verteidigt, muss den Ball, der zurückprallt, fangen. Ja, wenn sie nicht fangen, gibt es einen Punkt für die anderen. Und dementsprechend gibt es eben diese Netze, heißen Frames, und dann wird er eben draufgeworfen. Und dieses Chukball kommt daher, dass Chuk das Geräusch ist, das der Ball macht, wenn er auf dieses Netz trifft.
Ah, okay.
Und da kommt Chukball. Ja, und ja, das finde ich total spannend. Ja, ich finde auch spannend, das ist auch so mein Liebling, den ich mal wieder ein bisschen rauskrame. Basketball, kennst du. Ne? Mhm. Korbball, sagt man schon, ist wie Basketball wahrscheinlich. Ja, ähnlich. Ja. Also es gibt Basketball, es gibt Korbball. Und da gibt's noch Korfball.
Korfball, okay.
Korfball, genau. Und Korfball ist ganz ähnlich wie Basketball oder auch wie Korbball. Kommt aus Holland, deswegen auch Korf, weil Korf ist niederländischer Begriff für Korb. Mhm. Und Korfball ist die einzige Mannschaft, die einzige Sportart, zumindest mir bekannt, wo in den Regeln steht, dass jede Mannschaft, wobei Mannschaft der falsche Begriff ist, jedes Team aus 4 Jungs und 4 Mädels bestehen muss. Ja, du darfst nur mit gemischten Mannschaften antreten. Es darf aber zum Beispiel nur, auch das ist komplett körperlos, aber dementsprechend darf trotzdem auch nur, immer wenn eine Frau den Ball hat, darf diese auch nur aus dem gegnerischen Team von einer Frau attackiert werden, okay, ja, und geblockt werden. Also Mann gegen Mann, Frau gegen Frau in gemischten Teams. Finde ich total spannend, mhm, dass es sowas gibt. Finde ich super.
Ja, interessante Ideen, ja. Gerade mal so ganz nebenbei, gerade so bei den Wintersportarten, wo wir vorhin es von Bob fahren hatten. Einige von diesen Wintersportarten, wie jetzt zum Beispiel Bob oder auch Skispringen oder Biathlon, das sind ja so Sachen, die sind so beim Publikum sehr populär, also sowohl im Fernsehen als auch an den vor Ort. Obwohl es eigentlich insgesamt nur sehr wenige Menschen gibt, die den Sport tatsächlich selbst ausüben. Mhm. Hast du da eine Idee, wie das kommt? Ist das einfach so, oder ist das so die saure Gurkenzeit im Winter und da guckt man einfach alles, oder?
Nee, ich glaube, das ist wirklich einfach der geografischen Lage geschuldet. Ja, ich meine, wenn du so im Alpenvorraum mit Kindern sprichst, die machen halt alle Wintersport. Mhm. Ja, und dann spielen halt ein paar nochmal Fußball, aber eigentlich machen sie Wintersport. Die stehen mit 2 Jahren das erste Mal auf dem Skiern.
Das ist klar, aber Skispringen, ja, das sind doch dann am Ende sehr wenige, oder?
Es sind wieder weniger, aber ganz spannend, ich hatte neulich einen Podcast, ist noch nicht online, der kommt erst noch, mit dem Erik Frenzel. Das ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Sportler überhaupt, nordischer Kombinierer, mhm, der da auch erzählt hat, oder weil ich habe auch gesagt, wie kommst du auf die Idee, dich von der Schanze zu stürzen? Bist du nicht bekloppt? Ich stand einmal oben auf so einer Schanze, ne? In Calgary stand ich mal oben drauf, habe gesagt, ja, super, könnt auch gerne runter, ich nicht. Also völlig irre. Aber er sagt halt auch, ne, du kommst da von klein auf ran, wirst da rangeführt. Ja? Du fängst ja nicht mit den großen Schanzen an.
Das ist
ja, du fängst mit kleinen an und kommst da immer dann näher ran. Aber es ist halt genau dieses, ich glaube, das ist dieses klassische Phänomen, was wir zwar jetzt auch haben. Wir kennen es nur aus dem Fernsehen. Und was wir im Fernsehen sehen, ist das Top-Level. Hm. Und man vergisst, dass man eigentlich als Kind ganz anders anfängt und ganz anders erst dahin kommt. Und deswegen wird es aber von uns auch keiner sagen, ich würde es auch nicht zu Lena sagen, hey, kein Bock auf Hockey, dann komm, mach doch Skisprung.
Ja.
Ich bin nicht irre.
Ja,
okay.
ja, spannend. Was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, jetzt bin ich so, ich sag mal so, das typische Problem hier, ach, es gibt zu viel Auswahl, aber ich weiß nicht viel darüber, ich muss mich jetzt erstmal informieren, was ist jetzt gut für mein Kind oder was ist passend und wo gibt's meinen Verein und so weiter. Ist das vielleicht nicht auch ein bisschen ein Thema für Großstädte? Weil wenn ich irgendwo auf einem kleinen Dorf wohne und da gibt's jetzt, sagen wir mal überspitzt, nur den örtlichen Turn- und Sportverein, der hat Fußball, Tischtennis, mhm, und Kinderturnen, da stellt sich vielleicht gar nicht die Frage, was jetzt der richtige Sport für mein Kind ist, weil wenn ich erstmal dazu irgendwie eine halbe Stunde in die nächstgrößere Stadt fahren muss, dann hat sich die Frage vielleicht erledigt.
Ja, also in Teilen stimmt's. Also ich sag mal, die klassischen Sportsuchen, die man so kennt, gibt es auch ein paar Wege wie bei uns, ne? Als Hockeyspieler bietest du Hockey an, natürlich. Und viele sagen natürlich einfach, komm, wir schicken es mal direkt vor Ort zum Sportverein vor Ort. Mhm. Aber gerade bei diesem Sportverein vor Ort, also es gibt häufig Sportvereine, die man gar nicht kannte vor Ort, weil man gar nicht wusste, die gibt's auch noch. Oder hier bei uns im Ort, bis ich mal erfahren habe, dass unser Turn- und Sportverein auch eine Einradabteilung hat und die auch noch unglaublich erfolgreich ist. Sogar international waren die erfolgreich.
Ja.
Wusste ich nicht. Ich hätte dementsprechend meinem Kind nicht Einrad angeboten, weil ich gar nicht wusste, dass sie das haben. Ja, also da geht's, glaube ich, schon los, dass man das oft nicht weiß, was es dann wirklich gibt. Und es gibt, also in meinen Augen gehen wir leider oftmals falsch an die Sportsuche ran. Das ist so auch ein Grund, das ist bei uns auch im Club eben aufgetreten. Das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, wir brauchen da was. Ja, bei uns im Hockeyclub, da war ein Kind, 8 Jahre ungefähr, und dann hat er angefangen mit Hockey und irgendwie hat er vielleicht 7, 8, 9 Wochen lang Hockey gespielt. Und dann kam es irgendwann an und sagt, du, ich höre mit Hockey wieder auf. Und da habe ich halt gefragt, was los ist, ne? Ist irgendwas passiert oder irgendwas gefällt nicht, kann man irgendwas besser machen, was auch immer. Und sagt das Kind, nee, ich würde total gerne weiterspielen, aber meine Eltern haben gesagt, die schaffen es zeitlich nicht. Und dieses Kind, das war hochgradig frustriert und du hast gemerkt, das will auch keinen anderen Sport ausprobieren jetzt mehr. Mhm. Das hat Hockey geliebt. Das hat Hockey aber in meinen Augen weniger des Hockeywegens geliebt, sondern weil es hat Freunde getroffen, es hatte Spaß da. Und dann kommt so ein Argument und da habe ich mir überlegt, das Kind hätte wahrscheinlich Volleyball genauso geliebt, wenn es einen guten Verein gefunden hätte oder Einrad oder was auch immer. Und wenn sich diese Eltern einfach vorher sinnvoll informiert hätten, dann hätte man dieses Kind für den Sport an sich nicht verloren, sondern es hätte halt einfach einen anderen Sport gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die dass Eltern sich vorher überhaupt mal über den Sport vor allen Dingen in die Richtung informieren, ob sie den in den Familienalltag integrieren können. Sowohl logistisch, zeitlich, als auch finanziell. Ja. Und nicht dann später damit aufhören aus diesen Gründen, weil das ist fürs Kind total frustrierend. Dieser andere Ansatz, den ja auch ganz gerne immer wieder kommt, zu sagen, guck doch mal, wo dein Kind irgendwo talentiert ist, der kommt aus der, ich sag mal, der klassischen Leistungssportwissenschaft, geht nämlich eigentlich mit dem Gedanken einher, zu sagen, wie mache ich denn ein Kind in einem Sport möglichst gut? Ja. Das sollte aber eigentlich gar nicht der Grund sein, Sport zu machen. Also Sport soll Spaß machen. Erfolgreich wird man dann im Zweifel auch damit. Und da gibt's bei uns im Podcast halt auch so ganz spannende Beispiele. Julius Brink, kennst du vielleicht?
Vom Namen
her. Genau, war oder ja, der erste deutsche Beachvolleyballer, der olympisches Gold geholt hat.
Ach ja, Beachvolleyball war es, genau.
Mhm. Ja. Der Gute hat angefangen mit Volleyball, später Beachvolleyball. Weißt du, was er hat? Eine Hand-Auge-Koordinationsschwäche.
Aha.
Den hättest du niemals zum Volleyball gebracht, hättest du diesen Ansatz gebracht. Ne? Oder die Britta Steffen, Schwimmerin.
Ja.
Ja? Der hat ja Doppel-Olympiasieger, Doppel-Weltmeister, Wahnsinn. Die wurde damals, die kam ja aus der damaligen DDR noch, ganz am Ende der DDR. Im Kindergarten kamen da Sport-Scouts und haben die Kinder sortiert. Und haben gesagt, heute kommen welche, die wollen gucken, wer für Schwimmen geeignet ist. Mhm. Und sie wurde aussortiert. Sie wurde knallhart aussortiert, weil sie gesagt haben, mit deinem Körperbau, du kannst niemals eine gute Schwimmerin werden. Und sie ist trotzdem zum Schwimmen gegangen und hatte Spaß und durch den Spaß ist sie gut geworden. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Die Kinder sollen einfach Spaß haben und die brauchen die Unterstützung der Eltern. Und da machen Eltern natürlich auch viele Fehler, wissen wir auch alle, aber die brauchen die Unterstützung der Eltern im Sinne von, dass sie hingebracht werden können, dass sie aufgefangen werden. Die brauchen nicht noch einen dritten Trainer zu Hause, um Gottes Willen, das machen ja alle ganz gerne. Ja, und da sagen auch alle Sportpsychologen, um Gottes Willen, was die Kinder von euch brauchen, ist Unterstützung, Motivation im Sinne von, hey, du hast richtig Gas gegeben, du hast dein Bestes heute gegeben. Ihr könnt 5-0 verloren haben, das ist völlig wurscht, das braucht man gar nicht thematisieren, aber du hast doch super gespielt. Du hast also super gespielt im Sinne von, du hast Einsatz gebracht, ja? Oder guck mal, das hast du schon besser gemacht als das letzte Mal. Viel weniger immer das Ergebnis in den Mittelpunkt stellen. Und das kenne ich eben aus meiner Erfahrung auch noch. Ich kann mich aus meiner Anfangszeit im Hockey nur an zweistellige Niederlagen erinnern und an keine Siege. Ja, ich habe nur auf die Mütze gekriegt. Ich hatte aber Spaß dabei, bin dabei geblieben. Und gut wurde ich später irgendwann. Aber ich bin nicht zum Sport gegangen, um gut zu werden, sondern weil ich Spaß haben wollte. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger zu schauen, welchen Sport kann ich wirklich unterstützen langfristig, als nur zu gucken, wo wollen sie denn? Klar, ist ja auch das Typische, die Kinder kommen nach Hause und sagen, ich will Fußball spielen. Ja, das sagen sie hier in Deutschland. Warum sagen sie das in Deutschland? Weil du als in dieser Entwicklung möchtest du ein ganz wichtiger Bestandteil von einer Gruppe sein. Der Familie, Freunden. Und die größte Sportgruppe in Deutschland ist Fußball.
Ja,
deswegen wollen alle Fußball spielen. Das ist ein ganz normaler entwicklungspsychologischer Prozess, zu sagen, ich möchte in dieser Gruppe sein und da wichtiger Bestandteil sein. In Indien sagen die Kinder, ich will Cricket und Hockey spielen. In Australien wollen sie Rugby spielen, ja, genau wie in Südafrika. In Amerika wollen sie Baseball, Basketball und Football spielen, weil sie Gruppen sind. Man vergisst aber, wenn die einen anderen Sport machen, den sie vorher nicht kannten und wo sie reinstuppern, finden sie genauso eine Gruppe, wo sie wichtiger Bestandteil sind. Die kommunizieren sie nur von sich aus nicht, weil sie die Gruppe nicht kennen.
Hm.
Und das wird, glaube ich, gerne unterschätzt.
Und da hat man eben, um jetzt mal den Bogen zurückzuspannen, mit Tinongo die Möglichkeit, sich vorab gut zu informieren.
Genau. Ja, da gibt es noch viele Sachen, die da optimiert werden müssen. Da arbeiten wir dran. Das ist, wie gesagt, bei einem Projekt, was man eben nebenher macht. Dauert es immer etwas länger, bis man die nächsten Schritte schafft.
Ja.
Aber da arbeiten wir dran, das noch sinnvoller zu machen. Aber ich glaube, auch gerade in dem Moment ist es super, wenn dann so ein Mädchen nach Hause kommt, wie die Tochter von der Frau, die mich im Supermarkt angesprochen hat und gesagt hat, ich will Hockey spielen. Dann gehe ich auf Hockey und gucke mir an, was ist das denn eigentlich, und kann mich da informieren und brauche nicht mein gefühltes Wissen, was ich aus dem Fernsehen mir zusammengereimt habe.
Hm. Das klingt ja schon nach einer Menge Arbeit, die du da investierst. Ist das jetzt noch ein reines Hobby oder soll das mal mehr werden? Oder ist es das schon? Also es gibt ja zum Beispiel jetzt auf der Seite keine Werbung, wenn ich das richtig gesehen habe.
Richtig.
Oder hat mein Werbeblocker die alle erfolgreich rausgefiltert?
Nein, gibt's tatsächlich nicht. Also ich bin an dem Punkt, ich habe das Portal nicht ins Leben gerufen, um damit Geld zu verdienen. Das war nie die Idee dahinter. Ich investiere wahnsinnig viel Zeit. Wie gesagt, habe jetzt 3 Leute, die ich überzeugt habe, die da auch wahnsinnig viel Zeit investieren, weil sie sagen, das Ding ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja, das brauchen wir, das ist für die Gesellschaft wichtig. Was ich nur mittlerweile merke, ist, ich müsste noch und könnte noch viel, viel, viel mehr Zeit investieren. Es gibt ganz viele Baustellen, die ich hier noch habe, die ich angehen muss. Die kosten Zeit und damit eigentlich Geld. Und dementsprechend bin ich jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich würde es gerne monetarisieren. Einfach aus dem Grund, ich würde gerne davon leben, weil ich dafür leben möchte. Ja, also es geht nicht davon, da irgendwelche Millionen zu verdienen, sondern einfach zu sagen, ich bräuchte da die Unterstützung. Bin aber so ein bisschen im Zwiespalt in Teilen. Werbung, ja, ist nämlich die eine Sache. Ich komme ja selber aus dem Bereich. Ja. Also seit 2001 arbeite ich im Bereich des Online-Marketings. Klassische Banner-Werbung möchte ich ja eigentlich gar nicht haben. Das ist für mich nicht mehr rund dann. Ja, also es geht, klar, über bestimmte Sponsorings kann man sprechen, über andere Systeme kann man sprechen, über gewisse Unterstützung. Aber klassische Banner wäre für mich nicht mehr rund für das, was ich eigentlich damit haben möchte. Ja, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil dementsprechend auch dann nicht alle Firmen sofort rufen, ey, super, machen wir. Gerade in der jetzigen Zeit ist es nicht einfacher geworden.
Aktuell sowieso, ja.
Genau. Aber das ist eine Möglichkeit, also wo ich gerade arbeite, gerade, ja, auch mit den Verbänden zu sprechen. Es gibt tatsächlich auch viele Ideen. Es gab Ideen da auch schon mehr mit dem Bereich der Allgemeinnützigkeit zu gehen. Geht aber nicht, weil ich den Sport nur mittelbar unterstütze und fördere und nicht unmittelbar. Deswegen kann ich zum Beispiel nicht gemeinnützig sein, weil ich den Sport nicht selber anbiete. Ich muss den Sport selber anbieten.
Na klar.
Und sowas. Und das macht es teilweise nicht einfach. Aber ich bin gerade dabei und dementsprechend, also wenn jemand sagt, ich unterstütze das Projekt gerne, ey, wir haben ganz viele Sachen, die uns unter den Nägeln brennen, wo wir da Unterstützung bräuchten. Ja, immer gerne her damit.
Also man könnte dich jetzt zum Beispiel unterstützen, indem man selbst irgendwie was Features entwickelt oder Daten pflegt oder was kann man tun?
Also das Einfachste, was nichts kostet, ist, tragt alle Vereine ein, die ihr kennt.
In die Vereinsdatenbank?
Das ist schon mal das Erste. Okay. Mhm. Genau. Ansonsten gibt es tatsächlich auch ein paar Ideen, da kann man sich gerne dann auch mal bei mir melden, wie man das aber auch im Bereich des Sponsorings vielleicht unterstützen kann, was es da für Pakete gäbe, wie es dann auch Sinn macht, weil klar verstehe ich, dass auch Unternehmen auch was davon selber davon was haben möchte, wenn es irgendwo auch was unterstützt. Mhm. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, das dann finanziell zu unterstützen, damit wir dann einfach dort ein paar Sachen vorantreiben können. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt jetzt mittlerweile in den Bereichen eben der Programmierung, des SEO und Social und so weiter. Da sind wir gerade ganz gut. Aber es gibt ganz viele Baustellen noch, wo wir dann aber tatsächlich auch ein bisschen vor allem finanzielle Unterstützung bräuchten, damit wir uns selber den Rücken ein bisschen frei halten können. Aber da gibt es eben Ideen, über die man dann sprechen könnte.
Ja.
Und dementsprechend, wer da vielleicht selber auch irgendwo Firmen leitet oder Marketing ist oder gerade das ein großes Thema ist ja immer dieses Corporate Social Responsibility, wie es so schön heißt. Mhm. Ne? Also soziale Verantwortung zu übernehmen, wo leider viele Firmen auch mal sagen, ja, machen wir, was kriegen wir dafür? Das ist irgendwie nicht mehr rund mit Social Responsibility. Wären wir natürlich super offen. Gäbe es Möglichkeiten, weil das ist wirklich ein Punkt, wo wir jetzt vorangehen wollen.
Ja, dann, liebe Hörer, falls ihr selbst in eine möglicherweise entscheidende Position seid oder jemanden kennt, der da vielleicht sich engagieren könnte, sei es jetzt finanziell oder auf andere Art, Kontaktdaten findet ihr dann natürlich dann auf tinongo.de. Könnt ihr euch direkt an den Nils wenden und alles weitere mit ihm besprechen.
Genau.
Eine Sache hattest du vorhin so am Rand erwähnt, vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein. Du betreibst auch dazugehörigen Blog oder vor allem einen Podcast. Mhm. Um was geht's da? Was besprichst du dort?
Genau, also ich habe irgendwann noch den Blog aufgebaut, wo manchmal so ein paar Artikel auch von mir reinkommen, wo ich mal ein paar Gedanken gemacht habe. Es gibt noch einen Artikel, wo ich zum Beispiel mal ein bisschen zusammenfasse, wie man den Schulsport vielleicht mal attraktiver machen könnte und sowas. Aber es gibt auch den Podcast und der ist sehr spannend, weil der Podcast ist ein Podcast mit bekannten und erfolgreichen Sportlern. Und da geht es dann weniger darum, wo sie jetzt stehen, weil da irgendwie alle drüber reden, sondern vielmehr, wie habt ihr denn überhaupt angefangen? Wie seid ihr dazu gekommen? Wie ist denn so ein Matthias Steiner zum Gewichtheben gekommen? Mhm. Ja, und warum ist er dabei geblieben? Warum hat der Julius Brink, warum ist der zum Volleyball gegangen? Ja, und warum ist er dabei geblieben? Und warum hat er vielleicht nicht zwischendrin hingeschmissen? Und ist teilweise sehr spannend, was die dann so erzählen. Dann gibt's wirklich ganz witzige Sachen, die sie manchmal rauslassen. Ja, auch ein sehr schöner ist auch mit der Vivian Bahlmann vom Rugby, die übrigens auch einen eigenen Podcast hat einen Rugby-Podcast, die dann erzählt, wie sie als Mädchen überhaupt zum Rugby gekommen ist, in so eine klassische Männerdomäne und warum sie es liebt und warum sie sagt, es ist eigentlich fast der beste Sport für Mädchen überhaupt. Mhm. Finde ich total spannend, sowas. Ne? Und es gibt teilweise sehr bekannte Sportler, weil es bekannte Sportarten sind. Steffi Kriegerstein aus dem Kanu kennt vielleicht auch schon die einen oder anderen. Und es gibt aber auch andere, wie eine Fabienne Depress aus dem Badminton, die in Asien eine totale Bekanntheit und Berühmtheit ist. Und hier kennst du keinen Mensch, weil Badminton keiner schaut in Deutschland. Mhm. Und ja, genau, sehr spannend. Sind mittlerweile 16 Stück, die es da gibt. Und ein paar sind schon wieder hier in der Warteschlange. Die kommen dann demnächst wieder. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall. Klingt gut. Werden wir auch auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, liebe Hörer, wenn ihr da Interesse habt, mal was anderes aus ganz anderen Sportarten zu hören. Schaut doch da oder hört doch da gern mal rein. Ja, ich denke, damit sind wir eigentlich mal ganz gut. Haben wir einen ganz guten Überblick bekommen, was das ist, was da so bei Tinongo läuft, wem das nützen kann. Ich denke, wir haben auch eine Menge Eltern hier unter den Hörern oder welche die Eltern kennen. Ja. Erzählt es gerne weiter. Schon mal vielen Dank, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das vorzustellen.
Ja, ich danke.
Und liebe Hörer, das war mal jetzt eine NEL-Folge ganz anderer Art, aber es sind ja auch gerade ganz besondere Zeiten. Lasst uns gerne wissen, wie euch das gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare oder auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Wir lesen alles. Was es rund um den SVWW Neues gibt, erfahrt ihr wie gewohnt in der wöchentlichen Wehenschau. Im Blog erwartet euch in Kürze auch eine kleine Überraschung. Das teaser ich schon mal so ein bisschen an. Schaut also gerne demnächst mal wieder rein. Und wann es die nächste, ich sag mal, normale NEL-Folge gibt, kann ich noch nicht mit Gewissheit sagen. Am besten, ihr abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr natürlich nichts. Nils, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube, das war eine ganze Menge schon.
War eine ganze Menge. Wie gesagt, wir packen die Links zu Tinongo und so weiter in die Shownotes. Da könnt ihr dann gerne euch mal dahin klicken und schaut euch das mal an. Erzählt es gerne weiter.
Genau, würde mich freuen.
Ja. Vielen Dank nochmal und dann war's das für heute. Tschüss.
Ich danke. Ciao.